Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Lasst uns beten. Herr Jesus, nehme diese Stunde nun in deine Hand. Sei du in unserer Mitte, in deiner Auferstehungskraft. Du weißt, was ein jeder braucht. Schenk uns aus Gnaden durch deine große Liebe und überschwängliche Gnade das, was wir brauchen, zur Ehre deines Namens. Amen. Nun zu unserem Text für den heutigen Abend, den wir aufgezeichnet finden im Propheten Jesaja, Kapitel 64. Jesaja 64. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und wie ein heißes Wasser vom heftigen Feuer versiedet, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Heiden vor dir zittern müssten. Durch die Wunde, die du tust, deren man sich nicht versieht, dass du herabführest und die Berge vor dir zerflössen. Soweit. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Das war das Gebet, das war der Schrei des Propheten, der zu Gott schrie, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser. Gesegnet ist der Mann, der so beten kann, der nicht zufrieden ist mit irgendetwas Wenigem, als dass Gott selbst herabfährt vom Himmel und eingreift. Und lieben Freunde, ich will Ihnen heute Abend nichts vormachen. Wenn Gott nicht eingreift, auch hier in Deutschland, dann sieht die Zukunft nicht gut aus. Statistisch gesprochen sind einige Sachen schockierend. In Südafrika wurde neulich offenbart, ans Licht gebracht, dass gerechnet wird, dass jedes dritte Mädchen oder dritte kleines Kind vom Vater, vom Opa, vom Stiefvater, vom Onkel oder vom Bruder belästigt wird. Ich war in einem anderen Land, da wurde im europäischen Land, wurde mir gesagt, sie rechnen, dass jede vierte damit zu tun hat. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie es hier in Deutschland aussieht. Nun, Freunde, dies sind schockierende Sachen. Wenn wir die Wahrheit ins Licht ziehen und wir schreien nicht zu Gott und bitten ihn um sein Eingreifen und eine geistgewirkte Erweckung, sind wir lau. Und Lauheit im Christentum ist das Schlimmste, was es gibt. Der Herr Jesus sagt, ach, dass du kalt wärest, liebe kalt, ein roher Heide, oder heiß, im Griechischen ist es kochend heiß, aber weil du lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Lieben Freunde, wie sieht es aus in unserem persönlichen Leben? Haben wir ein brennendes Herz für Jesus Christus? Haben wir ein Herz, das für ihn schlägt? Entschuldigen Sie, wenn ich so rede. Ich komme aus einem Land, wo wir nicht wissen, ob wir den nächsten Tag noch sehen werden. wenn wir einen Vortrag halten, rechnen wir damit, dass es der letzte sein könnte. Und darum wollen wir keine kostbare Zeit vergeuden. Und durch Gottes Gnade wollen wir die Wahrheit verkündigen. Und sehr oft sagen wir, wenn unsere Lippe nicht die Wahrheit reden könnte, dann sollen sie zu Staub werden. Leider ist es so, dass es viele Verkündiger des Evangeliums gibt in dieser Welt und in dieser Zeit, die nur so viel Feuer haben in ihrem Herzen wie ein Kühlschrank. Der hat genug Feuer, um alles zu erfrieren. Und lieben Freunde, ich weiß nicht mit solch einem Herzen, wie wir einst vor Gott stehen werden. Stehen werden wir ganz gewiss, aber ob wir bestehen werden, ist eine andere Frage. Der Prophet Jesaja, der schrie zu Gott und sein Gebet begann mit einem Ach. Er sagt, ach, dass du die Himmel zerrissest. Der Himmel ist etwas Kostbares. Der Himmel ist das Schönste für uns. Aber dieser Mann Gottes war bereit, auch das, was ihm teuer und wert und lieb war, zu zerreißen. Auf jeden Preis, auf allen Kosten, sagte er, lass fahren dahin, solange Gott selber eingreift. Solange Gott herabfährt und dass er wirkt und seinen Feinden seinen Namen kundmacht. Dass Gott selbst eingreift, dass die Heiden zittern müssen. Am Anfang dieses Jahrhunderts wurde gerechnet, dass 30% der Menschheit sich zum Christentum stellt. So wie es heute sich verläuft, der Trend heute, rechnet man, dass am Ende dieses Jahrhunderts, und das sind nur noch 8 Jahre, werden nur noch 10% der Menschheit sich zum Christentum bekennen. Und gleichzeitig möchte ich sagen, dass die New Age Menschen damit rechnen, dass bei der Wende dieses Jahrhunderts hoffen sie, dass New Age im vollen Gang sein wird. Dann werden wir unsere Farbe bekennen müssen. Dann müssen wir klar, frei und offen bekennen, entweder zu Jesus Christus oder nicht. Vorletzte Woche, Sonntag, wurde ein Pfarrer, ein reformierter Pfarrer, zu einem College eingeladen, um zu den Studenten zu reden. Dann sagte der Rektor der Universität zu dem Pfarrer, in Ihrem Vortrag und in Ihrer Predigt, nennen Sie bloß nicht den Namen Jesus. Denn wir haben einen jüdischen Studenten. Und darum darf der Name Jesus nicht genannt werden. So wird denn der Mund der Verkündiger des Evangeliums gestopft. So wird dann die Zeit kommen, wo es heißt, so, nenne den Namen Jesu nicht mehr als den Weg, die Wahrheit und das Leben und dass keiner zum Vater kommt, denn durch ihn. Und darum ist es gut, dass wir diese Zeit auskaufen. Ich bin Gott dankbar, dass uns gnädig war, dass wir schon vor 26 Jahren eine Erweckung erleben konnten und uns vorbereiten konnten in Südafrika auf die jetzige Zeit. Wie wäre das gewesen, wenn diese Zeit uns schlafend gefunden hätte, so konnten wir durch die Gnade Gottes uns darauf vorbereiten und bewaffnen in diesem geistlichen Kampf. Aber wie sieht es hier aus? Da wollen Sie den Gott aus den Schulen nehmen. Vielleicht ist das hier schon geschehen in Europa. Da gibt es Sexunterricht. Haben Sie die Bücher schon mal gelesen, die Ihre Kinder lesen und lernen in den Schulen? Liebe Eltern, wir werden Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Gott wird ein jedes Kind von uns fordern. Das ist ganz gewiss. Es war eine anglikanische Pfarre. Ich nenne den Namen nicht. In England. Er war Pfarrer an verschiedenen Gemeinden. Und kurz, vor dem er auf Pension ging, hatte er eines Nachts einen Traum. Als er wachte, war er krank von diesem Traum. Er sagte aber nichts. Er saß auf seinem Bett. Die Frau, die spürte gleich, dass etwas nicht stimmt. Und sie sagt, lieber Mann, fühlst du nicht gut? Er sagt, doch. Aber dann kam sie wieder und sagte, sag mir mal, hast du nicht gut geschlafen? Er sagt, doch. Er wollte ihr nichts sagen. Aber wie einige Frauen sind und vielleicht viele Frauen, halten sie immer an. Und wie ein Tropfen Wasser auf Betonboden. Schließlich, das sanfte Wasser bohrt ein Loch in den Stein oder Zement, Beton. Schlussendlich sagte, gut, du hältst dauernd an, da will ich dir sagen, was ist. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Sie sagte gleich, was hast du denn geträumt? Er sagte, ich träumte, dass es der Tag des Gerichts war. Jesus kam als Richter auf seinem Thron herab. In einem Nu waren wir im Augenblick alle entrückt, ihnen entgegen. Aber dann plötzlich sah ich keinen Menschen mehr. Und ich allein stand vor dem Richterstuhl. Und als ich vor ihm stand, nannte er mich bei Namen und sagte, du, sag mir mal, du warst Pfarrer an verschiedenen Gemeinden. Sag mir mal, wo sind die Gemeindeglieder? Die Ältesten, die Frauen, die Jugendlichen. Und er sagte, ich konnte nichts sagen. Dann fragte er mich die zweite Frage. Sag mir mal, die ein- und ausgingen in deinem Haus. Manche kamen und halfen seine Frau mit der Wäsche, mit dem Haushalt. Wenn sie Besuch bekamen, halfen sie mit in der Küche. Wo sind die alle? Und deine Sekretärinnen, wo sind die? Er sagt, seltsamerweise konnte ich nichts darauf antworten. Und dann fragte er mich, wo du wärest, liebe Frau, und meine Kinder, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Er sagt, ich wusste nicht, was zu sagen. Selbstverständlich, dass er nicht wusste. Jesus ist das A und das O. Und er hat das letzte Wort. Und keine Frau und kein Mann und kein König und kein Pfarrer. Jesus Christus wird das letzte Wort haben und die Entscheidung fällen. Dann ist nicht die Frage, ob ich ihn kenne, sondern ob er mich kennt. Viele werden sagen, Herr, Herr. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Das Entscheidende ist, ob er uns kennt. Der lebendige Gott, Jesus Christus. Und dann sagte, da sagte der Herr zu mir, schau nach meine Linken. Und er sagt, da sah ich eine lange Schlange Menschen. Menschen von der Sowjetunion und Ostblockländern wissen, was Schlange stehen bedeutet. Sah ich eine lange Schlange Menschen. Und er sagt, sie gingen straks in einen tiefen Abgrund. Er sagt, ich sah sie hineinstürzen. Die Ältesten, die regelmäßig in der Kirche waren, auch die, die nur zu Pfingsten, Weihnachten und Ostern in die Kirche gehen. Und solche, die zuletzt bei der Konfirmation waren und dann bei der Trauung und dann vielleicht bei der Beerdigung. Und er sah eine nach dem anderen in diesen tiefen Abgrund. Er sagt, der Schrei ist unbeschreiblich. Die Not dieser Menschen, die Qual. Er sagt, ich kann das, ich höre sie noch, wie sie in diesen tiefen Abgrund stürzten. Er sagt, dann sah ich dich auch und jedes unserer Kinder. Und da sagte der Herr Jesus zu mir, schließe du dich auch an diese Reihe. Und als er das seiner Frau sagt, fiel er rücklings und war tot. Dies ist kein Märchen. Die Geschichte eines Verkündigers des Evangeliums, eines Pfarrers in England. Lassen Sie sich genügen, wenn ich sage, er war ein anglikanischer Pfarrer. Denken Sie, dass nur der anglikanische Pfarrer eines Tages Rechenschaft ablegen musste? Nein, ein jeder unter uns. In Hebräer 9 heißt es, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und dann sagt die Bibel uns, junger Mann, wähle, was du willst, genieße dein Leben. Aber eines musst du wissen, dass wegen dieses alles du vor den Richterstuhl Gottes erscheinen musst. Und wenn man dieses ernst nimmt, kann man nicht anders, als zu Gott schreien. Und sagen, ach Gott, dass du herabführest. Wo sind ihre Kinder? Vom Ältesten bis zum Jüngsten. Wo sind die heute? Folgen sie den Herrn Jesus. Wo ist unsere Jugend in den Kirchen? Sind unsere Kirchen gefüllt und überfüllt? Oder gibt es leere Bänke und leere Stühle? Ich sage sehr oft, jeder Pfarrer und Evangelist in Deutschland ist zu beneiden mit so viel Fischen in den Wasser, Fischen im Wasser. Solch eine Menschenmasse. Aber wir werden Rechenschaft ablegen müssen eines Tages vor Gott. Lieben Freunde, Zeit zum Spielen gibt es nicht. Auch er, Jesus, hat nicht gespielt. Er war der ewige Gott und ist Fleisch geworden. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und starb für uns am Kreuz. Das tat er für uns. Was tun wir für ihn? Was bedeutet das Wort vom Kreuz für uns? Bewegt es uns? Er hat sich nicht geschämt, für uns zwischen Himmel und Hölle ans Kreuz nackt geschlagen zu werden. Und was? Schämen Sie sich seine? Der Prophet sagt, ach, dass du den Himmel zerrissest und fuhrest herab. Und so war es bei uns in Südafrika in 1966. Und wir sagten, wir gehen rückwärts, wir gehen nicht voran. Es gibt mehr Heiden in dieser Zeit, als es je vor dem gegeben hat, in der ganzen Menschengeschichte. Mehr Menschen, die unerreicht sind mit Evangelium, können wir zufrieden sein mit dem, was wir haben? Und dass unsere Jugend und unser Land gottlos wird und sich verwandelt zu einem heidnischen Volk? Jesus hat uns befohlen, der letzte Auftrag, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Er hat nicht gesagt, lehret sie zu wissen. Leider in der Christenheit ist das Christentum uns zu Kopf gegangen und hat nicht das Herz erreicht. Wir sind Menschen voller Wissen und darum sterben unsere Menschen von AIDS. Wir lehren sie nicht, die Ehe zu brechen, nicht Hurerei zu treiben, sittlich zu sein, rein und keusch zu leben. Aber das ist leider ein Wissen, das ist in unserem Kopf stecken geblieben und nicht hindurchgedrungen bis zum Herzen. Und unser Christentum nützt nichts, wenn es nur ein Wissen ist und nicht ein Gehorchen und ein Tun, ein Halten, was Gott uns geboten hat. Und in menschlicher Kraft können wir die Menschheit nicht erreichen. Nur Gott kann das. Und darum beten wir zu ihm und sollen zu ihm beten. Und dies ist nicht nur ein Gebet, das man Herr sagt, wenn man einfach Herr sagt mit den Lippen, sondern ein Gebet aus dem Herzen. Seine Qual für den Propheten. Ach, dass du den Himmel zerrissest. Dass man betet mit einem zerbrochenen Herzen. Haben Sie mal schon so gebetet, wenn Ihr Kind im Sterben liegt oder ein Nahestehende? Dann weiß man, was es heißt, um vom ganzen Herzen und zerbrochenem Herzen zu beten. Und sagt, ach Herr, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Ich sagte schon, sind 26 Jahre, dass Gott uns eine Erweckung schenkte, die an der Nordküste Natals, circa 120 Kilometer nord von Durban, begann. In einem kleinen Dorf, das Mapumulu hieß. Da wurde ich in 63 eingeladen von dem Richter. Da sagte Erlo, komm du nach Mapumulu. Da sieht es nicht gut aus. Es war ein verrufener Ort. Die Menschen, die soffen viel, saufen und fressen war ihr Leben. Die Jugendlichen waren unsittlich. Die lebten zusammen, ohne dass sie verheiratet waren. Das war die Zeit vor der Pille. Heute wird die Pille gebraucht bei den Jugendlichen. Vor dem wurde die Pille noch nicht gebraucht, da kamen uneheliche Kinder in diese Welt. Und dieser Richter sagte, Erlo, komm zu uns. Da wird gelogen, da wird geheuchelt, da wird betrogen, gestohlen und geflucht. Da essen die Menschen ohne zu beten. Da gehen Menschen nicht in die Kirche. Nur ein kleiner Haufe am Sonntag. Wir brauchen das Evangelium. Wir hielten dort eine Evangelisation. Hunderte Menschen kamen zum Glauben. Aber vor der Erweckung war das, dass Tausende zum Glauben kamen, aber es blieb alles beim Alten. Wenn man nach 3 Monaten wieder kam, dann war es alles wieder, wie es vor dem war. Dann tranken sie wieder. Dann war die Jugend wieder in der Welt. Und als wir das sahen, begannen wir zu beten, wie dieser Prophet. Wir nahmen die Bibel zur Hand und sagten, Menschen, das Leben, das wir leben, unser Christentum, ist das wirklich das, wovon Gott redet, wie es sein sollte? Und dann nahmen wir die Bibel zur Hand. Wir versammelten uns jeden Morgen, jeden Abend. Es war eine kleine schwarze Gemeinde. 40 Menschen versammelten sich, morgens und abends. Und dann sagten wir, lasst uns das mal nun ernst nehmen mit dem Worte Gottes. Wir verteidigen uns nicht selbst. Wir sind ja sehr leicht dazu geneigt, uns selbst zu verteidigen. Wir rechtfertigen uns auch nicht selbst und wir entschuldigen uns nicht selbst, sondern kindlich, ohne kindisch zu sein, nehmen wir die Bibel zur Hand und fragen uns, glauben wir, so wie die Schrift es sagt? Da war ein Wort, das mir keine Ruhe gab, das mich bewegte Tag und Nacht. Und das war dieses Wort, das der Herr Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, aber das Wort, das ich geredet habe, wird euch richten am Tage des Gerichts. Ich hatte modernistische Ideen in meinem Kopf. Ich sagte, ach, die Bibel, ja, die ist zwar Gottes Wort, aber muss man nicht ernst nehmen. Man muss alles mit Maßen tun und nicht übertreiben. Nicht zu extrem sein. Den goldenen Mittelweg gehen, welcher der laue Weg ist. Aber dann immer wieder fraß dieses Wort mich wie ein Krebs. Das Wort, das ich geredet habe, wird euch richten am Tage des Gerichts. Und ich sagte mir, Erlo, wenn das stimmt, was dann? Und dann sagte ich, diese kleine Gemeinde, seid ihr bereit, dass wir jeden Morgen, jeden Abend zusammenkommen und nehmen das Wort als das inspirierte Gotteswort und lassen Gott zu uns reden? Lasst uns mal, dass wir einen Augenblick tun und sehen, was geschehen wird. Und lieben Freunde, als wir es ernst nahmen mit dem Worte Gottes, da begann Gott zu wirken. Die Erweckung in Südafrika ist aus dem Worte Gottes geboren. Als wir sagten, dies ist kein Märchenbuch, dieses Gotteswort. Und Gottes Wort soll Gesetz sein für uns. Damit sage ich und meine, dass wir gehorsam sein sollen. Und nicht davon weglaufen und nicht sagen, das gilt nicht für unsere Zeit, unsere moderne Zeit. Wir lasen dort von Anania und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Als sie ihren Acker verkauft haben, da nahm Anania das Geld, entwendete etwas, kam zu den Aposteln, legte es zu den Füßen der Apostel. Petrus sagte Anania, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Das war doch dein Geld. Hättest mit dem tun und lassen können, was du willst. Es war doch dein Acker. Hättest den behalten können. Warum lügst du? Du lügst gegen den Heiligen Geist. Nicht gegen uns. Und als Anania die Worte hörte, fiel er nieder und war tot, gab seinen Geist auf. Die jungen Männer der Gemeinde beerdigten ihn. Nach 3 Stunden kam Sapphira. Wusste nichts von dem Geschehen ihres Mannes. Petrus konfrontierte diese liebe Frau und sagt, du, Sapphira, sag mir mal, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie war ihrem Mann treu. Leider sind das einige nicht. Sie war ihm aber treu. Und sagte, ja. Er sagt, warum bist du mit deinem Mann eins geworden in dem, was nicht stimmt? Möge Gott uns Frauen schenken, die wirkliche Frauen sind, männlich und stark in Gott, so wie die Frau des Pilatus, die ihn einen Brief schrieb und sagt, du habt nichts zu tun mit dem Mann. Das ist ein gerechter Mann. Ich habe die ganze letzte Nacht nicht schlafen können. Und sie warnte ihren Mann. Aber der Mann hatte ein hartes Herz, ließ sich nicht warnen. Dann kann man verstehen, wie es nach der Geschichte heißt, dass er sich in eine Stadt in Frankreich lebte und sich dann in den Fluss stieß und Selbstmord sich das Leben nahm. Jesus hatte vor ihm gestanden. Und er hat sich nicht für Jesus entschieden, sondern gegen ihn. Dann stürzen wir nicht nur in den ersten Tod, sondern auch in den zweiten, der ewig ist. Und in 1966 sagten wir uns und fragten wir uns selbst, wie sieht es bei uns aus? In der Gemeinde zu Jerusalem. Pfarrer Schmidt erzählte uns, dass dies eine Uhrenstadt ist. Und Stadt des Schmuck, Goldschmuck und so weiter. Dass Uhren hier hergestellt werden. Da kam mir der Gedanke, ob es wohl auch Urgemeinden hier gibt. Es gibt ja eine wirkliche Urgemeinde. Ich meine aber Urgemeinde. Gemeinde, so wie die in Jerusalem war. Der ein Herz hatte für Jesus. Wo man nicht nur ein Auto, ein Wort hat, ein Herz für Kinder, sondern auch ein Herz für Jesus. Ein Herz für den dreieinigen Gott. Und dass der uns von größerer Bedeutung ist als irgendetwas anderes in dieser Welt. Und der Herr Jesus ist so weit gegangen und hat gesagt, wer Vater und Mutter, Frau und Kind mehr liebt als mich, ist mein nicht wird. Wissen Sie, was das bedeutet? Ich hatte auch einen Vater und habe noch eine Mutter, habe auch eine Frau und habe 6 Kinder. Und wenn ich das Wort höre, wer Vater, Mutter, Frau oder Kind mehr liebt als mich, ist mein nicht wird, lieben Freunde, dann ist es eine enge Pforte, durch die wir gehen müssen. Dann wird das laue Christentum uns nirgends hinführen. Entweder oder. Jesus ist uns alles oder er ist uns gar nichts. Gott will alles oder er will nichts. Mit halber Sache können wir vor Gott nicht bestehen. Und wir sagten uns, liebe Gemeinde in Südafrika, wie ist bei uns? Bei uns konnte man in der Gemeinde lügen und betrügen, sogar huren und so weiter. Vor einigen Wochen haben die Australier etwas Schauderhaftes ans Licht gebracht. Die Welt in Australien hat ans Licht gebracht, dass 30% der Pfarre mit den Gemeindefrauen huren. Die Welt sagt, mit Christentum wollen wir nichts zu tun haben. Das ist eine Hurenbande. Wir haben die Nase voll. Können Sie denn auch verstehen, dass das Mächte gibt, die wirksam sind, die sagen, hinweg mit dem Christentum. Ich komme von einem Land, wo unter den Heiden der Name des Herrn gelästet wird. Sie sagen, mit Christen wollen wir nichts zu tun haben, denn die Christen haben unerzogene Kinder. Die sind ungehorsam, die den Eltern nicht irren, sondern belehren und sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir uns, wenn wir in solchem Zustand vor Gott erscheinen müssen, wenn der Name des Herrn unter den Heiden gelästet wird. Die Urgemeinde in Jerusalem sah so aus, dass die Lüge einige Europäer werden es vielleicht eine Notlüge nennen, mit dem Tod bestraft wurde. Und wir sagten uns selbst, Freunde, Brüder, Schwestern, wenn es solch eine Gemeinde heute noch gäbe, wer von uns wollte sich solch eine Gemeinde anschließen? Manche von uns gehen ja gern von einer Gemeinde zur anderen, wie ein Schmetterling von einer Blume zur anderen. Wenn es einem hier nicht gefällt, geht man zum anderen, bis man einen findet, der nach unserem Geschmack redet, nicht? So wie wir es haben möchten. Das kann auch ein gefährliches Zeichen sein. Wenn es um der Wahrheit willen ist, ist eine andere Sache. Aber wenn wir nur geschmeichelt werden wollen und Honig um Bart beschmiert haben wollen, dann sollten wir lieber die Hände davon lassen. Aber dann können wir verstehen, dass durch solch eine Gemeinde, wo die Gegenwart Gottes so heilig, so gegenwärtig war, so wahrhaftig, dass die Lüge mit dem Tod bestraft wurde. Und eine große Furcht kam über die ganze Christenheit und alle Welt. Da sahen sie, mit Gott darf man nicht spielen. Mit Gott muss man es ernst nehmen. Da erkannten sie, dass der Geist Gottes ein heiliger Geist ist und gleichzeitig auch ein Geist der Wahrheit. Als wir zurückkamen zum dritten Kapitel, wo Petrus und Johannes in den Tempel gingen und der Lahme, der Bettler, der lahm war vom Mutterleib an, der bei der Pforte saß und bettelte, sagte Petrus zu ihm: Sieh uns an, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesus, steh auf. Da sagte ich, ach, das ist aber doch falsch. Wie konnte der Petrus, ein Mann erfüllt mit dem Geiste Gottes, solch einen Fehler begehen, der den Mann sagte, sieh uns an. Wir treiben doch nicht Menschenkult. Kein vernünftiger Prediger wird sagen, sieh uns an. Seh Jesus an, blicke auf zum Kreuz, seh Gott an, nicht uns. Ja, wie ist das bloß möglich? Wie konnte Petrus solch einen Fehler machen? Hatte er wohl keinen guten Professor, keinen guten Lehrer? Er hatte den besten, Jesus Christus. Keine Universität, keine theologische Fakultät und kein Lehrer ist mit dem zu vergleichen. Ja, sagte ich, aber wie kann Petrus bloß solch einen Fehler begehen und sagt diesen Mann, sieh uns an. Das macht man nicht. Kein Prediger steht doch auf der Kanzel und sagt, sieh uns an. Aber dann traf das Wort im Korintherbrief uns. Ihr seid ein Brief gelesen von jedem Mann, geschrieben durch den Geist Gottes. Es gibt viele Analphabeten in dieser Welt und es gibt viele Gelehrte, die aber nie die Bibel lesen. Aber trotzdem ist da etwas, was sie lesen. Sie lesen die Christen. Sie sagen, die geht jeden Sonntag in die Kirche. Die nennt sich wiedergeboren. Sie sagt das und er sagt, dass er ein Christ ist. Aber schau dich mal an, wie die schimpft, wie ungeduldig. Und lieblos, die redet. Und das sind Christen. Im Geschäft. Schau dich mal das an. Es gibt einige Geschäftsmänner, die sagen, mit den Christen ist es am schwierigsten. Wir haben solche Lehrer und Rektoren in Südafrika, die sagen, lieber ein Mohammedane, lieber ein Hindu als ein Christ. Mit dem kommen wir am schwersten über den Weg. Sollte das so sein? In der Urgemeinde waren die ein Herz, eine Seele, eines Geistes. Wie sieht es bei uns aus? So sah die Gemeinde aus, die erfüllt war mit dem Geiste Gottes. Da gab es keinen Zank und keinen Streit. Da gab es keine Uneinigkeit. Und als es dem Teufel am Ende gelang, um das zu Wege zu bringen, haben sie gleich Männer voll Geistes erwählt, um vorzubrennen und das zu stoppen. Die Bibel sagt wiederholt, seid ein Vorbild. Wir sollen das Licht, wir Christen, und das Salz sein der ganzen Welt. Wir sollen der Welt erleuchten. Wir sollen ihnen zeigen, wie es gemacht wird. Wir sollen das Vorbild sein. Wir sollen ein Brief Gottes sein. Darüber haben wir in Frankreich geredet. Ein Brief Gottes, denn Gott schreibt an die Welt, dass wenn die Menschen uns sehen, dass sie vernehmen, was Gott ihnen sagt. Und da erkannten wir, lieben Freunde, nun bitte ich um Verzeihung, dass ich das in grober Art und Weise sage. Oft müssen wir das tun, sodass wir es kapieren. Wenn ich fromme Sachen rede und mein Leben stimmt mit dem nicht überein, dann sollte ich lieber das Maul halten. Denn durch mein frommes Reden tue ich die Sache des Herrn und dem Reich des Herrn größeren Schaden als Gutes. Dann kann man verstehen, dass einige, die durch Jesus geheilt wurden, dass er sagte, sag es keinem. Auch heute noch sagt der Herr manchen Menschen, sag es keinem. Denn es gibt Menschen, die schnell reden, aber nach kurzer Zeit verleugnen sie den Glauben. Und dann sagt die Welt, schaut euch den an. Der hat bezeugt, dass er bekehrt ist. Und schau mal, wo er heute ist. Und lieben Freunde, da erfuhren wir in Südafrika, in dunklen Afrika, dass vor dem wir mit unserer frommen Predigt beginnen, wenn wir den Menschen nicht sagen können, schau uns an, dann sollten wir lieber nicht mit unserer Predigt beginnen. Das Leben muss übereinstimmen mit dem, was wir gesagt haben. Anfang dieses Jahrhunderts hatten wir einen Erweckungsprediger, Andrew Murray, in der reformierten Kirche in der Kapstadt. Er war ein feuriger Verkündiger des Evangeliums. Viele Menschen gingen gegen ihn. Wenn Menschen alle gut von uns reden, ist es ein Zeichen unserer Verdammnis. Der Herr sagt, wehe, wenn alle gut von euch reden. Das haben sie nicht mal getan von dem Herrn Jesus. Sie haben ihn Beelzebub genannt. Wo alle gut über uns reden, ist die Sache faul. Opposition, Afterreden. Dagegen gehen, Opposition, ist ein gutes Zeichen. Solange sie daran lügen und nicht die Wahrheit reden. Und lieben Freunde, da sagte eine Gemeinde, wie steht's wohl mit dem Andrew Murray? Sollen wir den einladen oder nicht? Da schlug ein Ältester vor, wir senden zwei Männer mal zu ihm, dass sie zwei Wochen lang bei ihm wohnen und dann zurückkommen mit einem Report und uns sagen, was sie dort gesehen und erlebt haben. Sie sagten, der predigt zu extrem. Solch ein Leben kann man nicht leben in dieser Welt. Und nachdem sie zwei Wochen bei ihm waren, kamen sie zurück, Bericht zu erstatten. Und als die Gemeinde sich versammelt hatten und sagte, so, nun berichtet uns, was ihr gefunden habt, da sagten sie, liebe Freunde, der Mann, der predigt nur die Hälfte von dem, was er lebt. Sehen Sie das Geheimnis. Lasst uns nicht so sein wie die sieben Söhne Skephas, des jüdischen hohen Priesters, als sie die bösen Geister aus dem Mann treiben wollen und nackt und verletzt, verwundet aus dem Haus fliehen mussten, sagten die Teufel, Jesus kennen wir, den Paulus auch, aber wer seid ihr? Die hatten die rechte Theologie, aber das Leben stimmte nicht. Und darum gelang es dem Teufel, um diesen Menschen zum Hohn und Spott zu machen, alle Welt, sogar dass wir am heutigen Abend noch darüber reden. Und lieben Freunde, nachdem sagte er, Silber und Gold habe ich nicht. Er sagte nicht wie, ich, aber was ich habe. Johannes hatte die Gabe nicht zu heilen, er hatte aber andere Gaben. Ein geisterfülltes Leben bedeutet nicht, dass die Kranken gesund werden. Das ist nur eine Gabe der vielen Gaben. Aber Petrus sagte, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu, stehe auf. Und er griff ihn an seine Hand und hob ihn auf. Und der Mann sprang, ward gesund, folgte sie und pries den Herrn. Es sollte sein zur Freude vieler Menschen, aber einige erschrecken sich denn. Denn das Wort des Evangeliums für einige ist das Leben, für andere ist es Tod. Für anderen ein Segen, für den anderen ein Fluch. Andere heißen es willkommen, andere wollen da nichts mit zu tun haben. Wo gehören Sie zu? Wo stehen Sie? Und vorm Beginn der Erweckung oder beim Beginn der Erweckung redete ich hierüber und erzählte Ihnen eine Geschichte in einer katholischen, römisch-katholischen Kirche, Kathedrale. War ein großer Gottesdienst, waren zwischen 1000 und 2000 Menschen. Die hatten Kollekte nicht in Büchsen oder Telle, sondern einen Tisch beim Ausgang. Und als die alle da hinweg war, aus der Kathedrale gegangen war, ging der katholische Pate, der Vater, und setzte sich an den Tisch, der geladen war mit Geld, und sagte zu dem jungen Priester, junger Mann, Petrus kann nicht mehr sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Kann die katholische Kirche nicht sagen, die ist sehr reich. Da erwiderte der junge Mann, der junge Priester, dem Pate, leider kann er auch nicht mehr sagen, im Namen Jesus dir auf. Also, leider haben Sachen sich verändert. Was die hatten am Beginn, ist uns irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Was sie nicht hatten, das haben wir. Und wenn wir es nicht viel davon haben, ist es doch entscheidend in unserem Leben, nicht? Daran hält das Herz. Vielleicht atmen wir weniger nach dem Petrus und mir nach dem Judas Ischariot, wo Geld eine Rolle spielt in unserem Leben, dass wir sogar den Herrn Jesus verkaufen können. Und wenn Jesus uns ruft, dass wir unsere Pfennige zählen, anstatt dass wir uns zu ihm wenden und sagen, Herr, sei du uns ein und alles. Und in 69, 66, als ich darüber redete, stand eine Person auf, die 3 Monate vor dem zum Glauben kam und sagte, oh, hören Sie bitte auf, ich kann es nicht länger tragen. Ich dachte, was geschieht jetzt? Darf ich beten? Das war eigentlich etwas überraschend für mich. Ich dachte, sollte man eine Person, die vor 3 Monaten zum Glauben gekommen ist, beten lassen in eine Kirche? Vielleicht sind da Besuche. Und diese Neubekehrte betet ein Gebet, das nicht biblisch ist, dann sagen sie, das ist aber eine Sekte. Da wird so seltsam gebetet. Ich hatte auch keine Zeit, Älteste zu mir zu rufen und sagen, was entscheidet ihr? Ich musste entscheiden. Ich sah die Tränen herablaufen. Ich sagte, diese Person scheint es ernst zu meinen. Ich sagte, gut, bete dann. Und dann betete diese junge Bekehrte ein Gebet, das mein Herz traf. Ich dachte an die 2 Emmaus-Jünger auf dem Weg nach Emmaus, als der 3. Mann zu ihnen sich gesellte und sie wussten nicht, wer es war. Nur als er das Brot brach und verschwand, da sagte eine dem anderen, brannte das Herz nicht in uns, als uns die Schrift öffnete? Ich sagte, haben die wohl das gefühlt, was ich jetzt fühle? Ein schlichtes, einfaches Gebet von einem Neubekehrten. Herr Jesus, wir haben gehört von deinem Wirken in der Urgemeinde. Wir haben gehört, was dein Wort uns sagt. Erbarme dich uns und belebe dein Werk. Und schenke, dass doch deine Gemeinde in dieser Zeit wieder sei, wie im Anfang. Schenk uns die glühende, brennende Liebe zu dir, wie die hatten. Nach dem Gebet habe ich den Gottesdienst geschlossen. Sind wir aus dem Gebäude. Ich ging zu meinem Bruder, der mit mir ist heute Abend, und sagte, du, ich habe etwas Seltsames erlebt. Der Gottesdienst wurde plötzlich unterbrochen und kam zu Ende durch ein Gebet. Nicht durch Terroristen oder Kommunisten, aber durch ein Gebet. Ich sagte aber, du, wenn das Gebet vom Geiste Gottes war, dann glaube ich, dass die Erweckung sehr nahe ist und dass Jesus Christus in seiner Auferstehungskraft sich erweisen wird, wie er es dort getan hat in Jerusalem. Und zwar eineinhalb Wochen nachdem, da zerriss Gott die Himmel und fuhr herab. Es war, als ob der Geist Gottes über den Ort kam und in die Häuser ging, als ob Gott buchstäblich in die Häuser hineinging und die Menschen brachte. War kein Glockenschall, keine Einladungen, keine Dienste und Vorträge geplant, aber plötzlich kamen die Menschen. Und Gott begann mit den Bollwerken der Finsternis. Die erste Frau, die kam, war eine Hexe, die eine Ausbildungsstätte hatte für Hexen. Eine Schule für Hexen. Die kam, als wir den Gottesdienst verließen, und sagt, sagen Sie mir, kann Jesus Christus mich befreien? Ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Ich in dummer Art und Weise sagte, wer hat mit Ihnen geredet? Keine. Wer hat Ihnen das Evangelium von Jesus Christus gesagt? Keine. Wer hat Sie eingeladen? Und diese schwarze Hexe, die sagte mir, bitte vergeuden Sie meine Zeit nicht. Ich bin auf dem Wege ins Verderben. Ich fahre in die Hölle. Ich muss wissen, kann Jesus mich befreien und diese Ketten der Hölle sprengen? Sprengen. Und dann kam die zum Glauben. Nach ihr die Nächste. Nach ihr die Nächste. Eine nach dem anderen. Und dann in Gruppen. Und dann zu Hunderten. Tag und Nacht. Die ersten Tage, die ersten Wochen haben wir alle gefragt, sagt uns mal, wie kommt es, dass ihr kommt? Zu irgendeinem Tag der Woche, irgendeiner Zeit des Tages. Wie zu Pfingsten brachte Gott die Menschen, die göttliche Anziehungskraft war gegenwärtig. Einige sagten, keiner hat uns eingeladen, keiner hat uns gesagt, aber wir werden von innen gedrungen zu kommen. Andere sagten, wir können nicht mehr schlafen. Andere sagten, wir können nicht zur Arbeit. Da dachten wir an das Wort Jesu, als er seinen Jüngern sagte, es ist gut, dass ich zu dem gehe, der mich gesandt hat. Ihre Herzen waren alle mit Trauer erfüllt. Keiner fragte, wo gehst du hin? Er sagt, warum fragt ihr mich nicht? Es ist gut für euch, es ist besser für euch, dass ich gehe. Weil wenn ich nicht gehe, wird der Tröster nicht kommen. Und wenn der kommt, wird er die Welt strafen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das sind die drei Zeichen, wenn der Geist Gottes wirkt. Dann werden Menschen überführt von ihrer Sünde. Dann beginnen sie nicht mit allem verschiedenen Sachen, sondern werden überführt, es straft sie über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, dass sie nicht glauben. Und lieben Freunde, das geschah. Sehr oft war es, als ob man dachte, es ist der Tag des Gerichts, wenn man Menschen weinen hörte und beten hörte und Gerechtigkeit, sie waren sich ihrer Ungerechtigkeit bewusst. Nicht, dass der Mensch sagt, oh, ich bin halt kein schlechter Mensch, ich habe noch keinen ermordet und ich habe noch keinen getötet. So reden Menschen, wenn Gott abwesend ist. Aber wenn Gott gegenwärtig ist, dann ist die kleinste Sünde schon wie ein Berg. Dann überführt Gott uns von unseren Sünden. Dann redet Jesus Christus, der gesagt hat, ich sag euch, ihr habt gehört, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich sage aber, wenn ein Mann eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat er schon die Ehe in seinem Herzen gebrochen. Und ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ihr sollt nicht töten. Aber wenn ein Mann mit seinem Bruder hadet und sagt, du Narr, und nennt die Namen, der hat ihn schon getötet vor Gott. Und darum sagt der Herr Jesus, wenn du zum Altar kommst, deine Opfergabe bringst und denkst daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass die Gabe. Gott sucht nicht nach deiner Gabe und Spende. Behalte die. Gott will die nicht von Händen, die nicht rein sind. Gehe hin und mache klare Sache, reine Sache mit dem Bruder oder mit der Schwester. Bring das Leben in Ordnung. Und wenn du Frieden gemacht hast mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe. So sieht es aus im Lichte des Wortes Gottes. Und Gott, der den Himmel zerriss, fuhr herab. Und dann begannen die Heiden zu zittern. Lieben Freunde, von dem Tag ab bis zum heutigen Tag war kein Tag auf der Missionsstation, wo nicht Menschen gekommen sind, aus aller Welt. So dass wir in der letzten Zeit und letzten Jahren, wir durchschnittlich für das ganze Jahr, jeden Tag des Jahres zwischen 1100 und 1200 Menschen haben. Dreimal am Tag. Aus ganz Südafrika, von allen Nationen und Afrika und Weltenden kommen sie, um ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Pfarre mit ihren Gemeinden, mit ihren Ältesten, die kommen. Heute sind Bücher darüber geschrieben, in verschiedenen Sprachen. Viele kommen noch ohne dem. Andere haben gehört, andere haben gelesen und kommen. Möge Gott schenken und beten Sie, dass das Feuer nie aufhört zu brennen, bis Jesus wiederkommt. Gleichzeitig ist es mein Gebet, dass wenn ich hier im Land unserer Vorfahren, die in 1864 ausgewandert sind nach Südafrika, aus Deutschland, dass Gott auch das Feuer hier anzünden wolle. Das Göttliche, nicht ein fremdes, das göttliche Feuer. Und dass er auch hier im Land unserer Vorfahren eine Erweckung schenken möge. Das kann bei Ihnen beginnen. Wenn auch Sie von ganzem Herzen zu Gott schreien, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und sagen, Herr, beginn in meinem Leben. Nicht bei meinem Mann, nicht bei meiner Frau, nicht bei meinen Kindern, nicht bei meinen Eltern, sondern bei mir, dass jeder vor seiner eigenen Türe ficht. Und sagt, Herr, beginne bei mir, möge Gott das schenken. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, dass du heute noch der gleiche bist, der ewige Gott, der sich nicht verändert. Wir danken dir, dass du auch heute noch der Herr aller Herren bist, der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben. Und wer dieses Leben und diese Wahrheit und diesen Weg noch nicht gefunden hat, möge der heutige Abend dazu dienen. Und wenn eine auf diesem Weg ist und in dieser Wahrheit und dieses Leben bekommen hat, aber wenn da Sachen sind im Leben, die nicht stimmen, schenke Herr, dass ein jeder sein Leben mit Gott ins Reine bringt, das Herz reinigt und die Hände und die Lippen, sodass das Leben dir ein brauchbares Gefäß ist, zu deiner Ehre. Amen.